SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Die SV Elversberg steht vor ihrer Premiere in der Bundesliga. Am 29.08. kommt Bayer Leverkusen. Und morgen ist in der evangelischen Kirche Elversberg zur Einstimmung ein ökumenischer Fußballgottesdienst geplant. Pfarrer Uwe Schmidt und die Gemeindereferentin der Pfarrei St. Ludwig Herz Jesu, das ist Ursula Zewe Petri, veranstalten das Ganze und sind jetzt bei uns zu Gast. Ihnen beiden herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Herr Schmidt, ich habe über Sie gelesen, dass Sie sehr nervös waren. Steigen die jetzt auf oder nicht? Kriegen die es hin? Wie viel von dieser persönlichen Fußballbegeisterung steckt jetzt in diesem Gottesdienst?
Da steckt, denke ich, schon ganz viel drin. Also ich bin von Kind auf Fußball begeistert, wobei ich jetzt nicht so fanatisch bin unbedingt für einen Verein, sondern ich habe Spaß am Fußball und vor allen Dingen an kleinen Vereinen, die viel erreichen.
Das kann man bei der SVE ja mit Fug und Recht behaupten. Frau Zewe Petri, was haben Sie gedacht, als der Herr Schmidt mit dieser Idee eines ökumenischen Fußballgottesdienstes auf Sie zugekommen ist?
Wir hatten in unserer Pfarrei auch schon darüber nachgedacht, dass es ja mal an der Zeit wäre, dass Kirche auch etwas mit Fußball unternimmt. SVE ist Teil unserer Gemeinde. Es lief eigentlich parallel. Wir hatten fast die gleiche Idee und so sind wir zusammengekommen und haben den Gottesdienst versucht zu planen. Und ich habe die Euphorie auch im Ort gespürt, was unter den Menschen so los ist und diese Freude. Und ich denke, da muss Kirche auch Teil davon sein.
Manche haben diese Freude, andere sind besorgt, was da kommt. Man hat noch keine Erfahrung mit der ersten Bundesliga und wie das so wird. Das wird kein klassischer Gottesdienst, oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Der läuft sogar unter der Überschrift der andere Gottesdienst. Aha. Also ich habe das schon seit ein paar Jahren, probiere ich ab und zu mal so ganz andere Formen aus. Hm. Ganz anders heißt, also ganz ohne die üblichen Gesänge, ganz ohne Liturgie, wie man sie sonst bei vertrauten Gottesdiensten kennt.
Und wer wird singen und was wird gesungen? Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass da Fußballgesänge durch die Kirche...
So soll es sein. Ja, wir haben ja, Ursula, wir haben ja nur Fußballlieder eigentlich ausgewählt und wir hoffen, dass die Fans richtig gut mitsingen.
Die werden also zum Teil auch musikalisch untermalt von zwei Musikern, Trompete und Keyboard. Aha. Und es werden auch Fangesänge gesungen, wenn dann Fans kommen, wovon ich ausgehe, sodass Raum ist für alles. Also wir haben auch Lieder, ein Hoch auf uns, also oder You Never Walk Alone, also so typische Fußballsongs, die also auch in diesem Gottesdienst vorkommen werden.
Wen haben Sie denn so besonders im Blick? Wen wollten Sie denn ursprünglich ansprechen mit diesem Gottesdienst?
Also wir hatten eigentlich die Fans, die Fangemeinde im Blick, weil wir gesagt haben, das ist sowas Tolles, was hier geschehen ist und ganze Familien sind da unterwegs und die sind auch alle angeschrieben, die sind alle eingeladen, die ganzen Fanclubs vor Ort, das Präsidium ist eingeladen, der Bürgermeister wird kommen. Also es sind ganz viele, die kommen werden und ihrer Freude Ausdruck geben können in diesem Gottesdienst.
Glauben Sie, dass die Schnittmenge zwischen Fangemeinde und Gemeinde 100% darstellt oder dass sich vielleicht der ein oder andere da doch ausgeschlossen fühlt letztendlich?
Also mit Sicherheit wird diese Schnittmenge keine 100% ausfüllen, das ist ganz klar. Also ich bin unheimlich gespannt wirklich, wer da kommen wird. Aber ich glaube schon, es werden Leute sein, die irgendwie schon ein bisschen kirchenaffin sind, aber auch Fußballfans sind.
Sie haben in Ihrer Ankündigung geschrieben, habe ich gelesen, es soll gebetet werden für einen fairen Verlauf der Saison.
Ja, wir wollen auf jeden Fall auch beten miteinander und wir kamen noch auf den Gedanken, die Fußballsaison soll nicht so anfangen, ohne Segen anfangen. Also die Fans sollen auch gesegnet in die Saison gehen.
Ist der Begriff der Fairness in der Kirche derselbe wie im Fußball?
Also ich glaube, bei der SVE ist das ein ganz wichtiger Begriff. Es gibt da ganz klare Äußerungen bei der SVE gegen jegliche Form von Diskriminierung, egal Menschen jeglicher Hautfarbe, Religion und die SVE.
Also das deckt sich.
Das deckt sich, glaube ich, schon. Und die haben das also ganz klar geäußert. Und die haben ja auch dieses Nachwuchszentrum für Fußballer. Das heißt, die haben das als Auftrag auch, dass sie Vorbildfunktion haben, auch für die Gesellschaft, in die Gesellschaft hinein.
Gibt es Unterschiede in der evangelischen und der katholischen Perspektive auf diese Veranstaltung?
Nein, ich glaube, es gibt keinen evangelischen oder dann einen katholischen Fußballgott. Gott ist für alle da.
Ich glaube, Sie sind es, Herr Schmidt, der in einem Beitrag, den ich gelesen habe, auch über gemeinsame Auswärtsfahrten nachgedacht hat.
Ja, tatsächlich. Das habe ich ja mal, weil ich finde es ja auch interessant, neue Orte kennenzulernen. Und für Auswärtsspiele wird es wahrscheinlich leichter sein, an Karten zu kommen, als zu Heimspielen.
Wegen der Begrenzung jetzt noch, ich glaube, auf 9.500 Zuschauer.
Genau. Und insgesamt, ich glaube, der Verein hat inzwischen 13.000 Mitglieder, also wohl mehr Mitglieder als der Ort Einwohnerinnen und Einwohner hat. Die gingen eh nicht alle ins Stadion, die Mitglieder. Genau, und das wäre doch mal schön, zum Beispiel nach Köln zu fahren und dann Abstecher auch in den Dom zu machen oder in eine der schönen romanischen Kirchen und Fußball und Glaube wieder ein bisschen zu verbinden.
Ist das dann, sagen wir mal, es gibt so eine Veranstaltung, so eine Fahrt, ist das dann noch eine kirchliche Veranstaltung oder ist das eine Fußballfahrt, Fußballveranstaltung? Wie würden Sie es sehen?
Ich würde sagen, es ist eine kirchliche Fahrt mit dem Schwerpunkt Fußball. Also ich glaube schon, dass wirklich dieses Miteinander ja auch wichtig ist bei so einer Fahrt. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung und genau das macht ja auch die Fans aus. Die sind gemeinsam unterwegs und da haben wir wieder diese Brücke zu unseren Gemeinden. Genau. Da geht es auch sehr um Gemeinschaft, um ein gutes Miteinander und deshalb, ich glaube, es ist beides drin.
Also es besteht Ihrer Meinung nach nicht die Gefahr, dass das von einer überwiegend kirchlichen Veranstaltung dann eher so rüberschwappt zu einer Fußballveranstaltung?
Nee, ich denke, das
ist... Also ein Event mit religiöser Begleitung nur noch?
Nein, das glaube ich nicht. Das liegt ja auch an denen, die das dann ausrichten. Ne? Also es ist ja ähnlich, wie wenn ich Lutherbier besorge und mache mit ein paar Männern eine Lutherfahrt, dann holen wir das Bier, aber wir gucken uns dann auch Lutherstätten an und es gibt inhaltliche Punkte. Und so stelle ich mir das für so eine Fußballfahrt auch vor.
Ja, über allem steht ja der Mitgliederschwund und sozusagen. Ist das auch so ein, könnte man das als Mittel dagegen bezeichnen?
Es ist eine Form, um Menschen, glaube ich, nochmal mehr anzusprechen für den Glauben oder auch für das, was wichtig ist im Leben. Und das kann ich, glaube ich, heutzutage am ehesten über besondere Dinge, also über besondere Gottesdienste, über besondere Veranstaltungen. Menschen schauen genau hin, ne? Wo gehe ich noch hin oder was tue ich mir nicht mehr an? Und das war auch die Idee dahinter. Wir wollen niemanden missionieren. Wir wollen einfach zeigen, dass Glaube auch was mit dem eigentlichen Leben zu tun hat und mit dieser Begeisterung für den Fußball auch.
Und wir wollen damit zeigen, dass die Kirche bei den Menschen ist. Also es gab auch schon ganz richtig positive Rückmeldungen, die sagten, ey, das ist ja mal eine gute Idee, mal so als Kirche ganz anders aufzutreten.
Wie viele Leute gehen denn überhaupt rein in die Kirche? Vielleicht kommen alle 9.500, die normalerweise ins Stadion gehen.
Also die Kirche fasst 500 Besucherinnen und Besucher.
Wie ist der Dresscode für den Gottesdienst?
Also die Fans und die Gäste dürfen natürlich in Fankleidung kommen und jeder wie er will, wie sie sich wohlfühlen. Ich habe mir überlegt, dass ich nicht den klassisch schwarzen Talar anziehe, sondern in einem Collarhemd auftrete und mir ein Fanschal der SVE umlege.
Ich habe ein SVE-Fan-T-Shirt an.
Dann sind Sie ja passend gekleidet auf jeden Fall. Was wünschen Sie der SVE?
Ich denke sowieso immer positiv im Leben, von daher die Fans glaube ich auch vor Ort. Ich glaube, das könnte passieren, dass sie später der Schreck der ersten Bundesliga sind für alle großen Vereine, die dahin müssen.
Also ich rechne damit, dass zwischen 8 und 15 alles möglich ist. Also ich glaube nicht, dass sie einen der letzten drei Plätze am Ende belegen werden, sondern dass sie die Klasse halten. Ich wünsche, dass sie gute Erlebnisse haben, dass sie für die ein oder andere Überraschung sorgen und dass sie auch irgendwie immer noch geerdet bleiben.
Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön Ihnen beiden für Ihren Besuch. Ich drücke Ihnen für den Gottesdienst die Daumen und der SVE natürlich. Ihre Premiere wird jetzt am Sonntag sein, also morgen in der Kirche, Evangelischen Kirche Elversberg. Und das waren hier bei uns im Studio die Gemeindereferentin der Pfarrei St. Ludwig, Herz Jesu, Ursula Zewe Petri und Pfarrer Uwe Schmidt. Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Gerne.
Okay.
In dieser Woche ist der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann zurückgetreten. Vorzeitig, kurz nach seinem 66. Geburtstag. Er hat gesundheitliche Gründe für diesen Schritt genannt. Vor 5 Jahren hatte sich Wiesemann in eine psychosomatische Klinik begeben. Diagnose: wiederkehrende depressive Störung. In einem Brief an die Gläubigen seines Bistums spricht er davon, dass die konkrete Situation in der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in seiner Diözese Auslöser der Depressionen gewesen sei. Anders als andere Kirchenvertreter hat Wiesemann seine Verantwortung nicht auf Einzeltäter oder gar auf Betroffene sexuellen Missbrauchs verschoben, kommentiert Matthias Alexander Schmidt aus unserer SR Kultur Kirchenredaktion.
In der katholischen Kirche wird nach wie vor nicht selten mit Abwehr auf die traumatischen Berichte von Betroffenen und auf ihre Forderungen reagiert. Amtsträger und Gläubige vermitteln bisweilen sogar den irrigen Eindruck, Betroffene machten durch ihre Vorwürfe wiederum die Kirche zum Opfer. Schließlich litten Kirche, Gläubige und ihre Vertreter unter den lebenszerstörenden Geschichten und Schmerzensgeldzahlungsforderungen. Dieser Vorwurf den Betroffenen gegenüber ist eine unzulässige Selbstviktimisierung der Kirche. Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kirche sind nicht für das Leid der Kirche verantwortlich, auch nicht für die verschleppte Aufarbeitung. Das hat auch Bischof Wiesemann zum Ausdruck gebracht. Nach der Veröffentlichung eines Gutachtens zum Missbrauch im Bistum Speyer vergangenes Jahr hatte Wiesemann eine schonungslose Aufarbeitung der Verbrechen gefordert. Er schäme sich, das Ausmaß des sexuellen Missbrauchs in der Kirche lange nicht erfasst zu haben, und er sagte: »Ich kann nur aus ganzem Herzen um Vergebung bitten.« Um Vergebung bitten, das kann nur, wer zugleich Verantwortung übernimmt. Katholische Schuldirektoren, Heimleiter oder Bischöfe müssen heute bereit sein, sich den Zorn, Frust und die Traumata von Betroffenen anzuhören, auf ihre Forderungen angemessen zu reagieren und dafür gerade zu stehen. Dafür müssen sie oft noch Kritik aus den eigenen Reihen einstecken und abwehren. Das kann sehr hart sein. Warum ausgerechnet ich? Die verbrecherischen Übergriffe liegen zum Teil Jahrzehnte zurück. Weggehört, nicht hingeschaut, vertuscht, haben frühere Verantwortungsträger. Diesen Zwiespalt auszuhalten und selbst innerlich damit umzugehen, nennt man Verantwortungskontinuität. Es wäre unangemessen, die Verantwortung anderen zuzuschieben. Genauso falsch wäre aber, über die dadurch ausgelösten eigenen Emotionen, Kränkungen oder Verletzungen zu schweigen, aus Angst, Tabus zu brechen oder als schwach zu gelten. Bischof Wiesemann bleibt nicht im Schweigen. Stattdessen übernimmt er Verantwortung. Dass er seine Gefühle, seine seelische Belastung und Erkrankung im Zusammenhang mit der Missbrauchsaufarbeitung öffentlich benennt und im Sinne seiner psychischen Gesundheit zurücktritt, ist richtig und absolut respektabel. Weitermachen, öffentlich leiden, damit wäre niemandem geholfen. Schon gar nicht im Sinne einer vermeintlichen Nähe zu Christus oder Märtyrern. Christlich ist es, offen über die Verfasstheit der eigenen Seele zu sprechen, Schwäche und Krankheit nicht zu tabuisieren. Vorbildlich vom Bischof, noch dazu aus der Babyboomer-Generation, denen das vermeintlich sowieso schwerer fällt. Von Karl-Heinz Wiesemann sollten sich kirchliche Amtsträger, aber auch PolitikerInnen und viele andere Menschen in gesellschaftlicher, familiärer oder beruflicher Verantwortung eine dicke Scheibe Mut abschneiden.
Die Meinung von Matthias Alexander Schmidt. Seit 5 Jahren gibt es nun das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit an der Universität in Potsdam. Eröffnung war am 18. August 2021 unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit und mit viel Politprominenz. Mit dem Zentrum bekamen die liberale und die konservative Rabbiner- und Kantorenausbildung sowie der Studiengang jüdische Theologie in einem Seitengebäude des Schlossparks Sanssouci einen neuen Standort mit eigener Synagoge. Heute, 5 Jahre später, gibt es nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs, nach Rücktritten und Verwerfungen Parallelstrukturen der Rabbinerausbildung und viele Fragezeichen, was die Zukunft des Standorts betrifft. Carsten Dippel berichtet aus Berlin.
Es war ein sonniger Tag im August 2021, als das Europäische Zentrum für jüdische Gelehrsamkeit im Beisein des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier feierlich eingeweiht wurde. Neben der ersten Campus-Synagoge Deutschlands eröffnete das zuvor in Berlin ansässige Abraham-Geiger-Kolleg in einem schmucken historischen Gebäudekomplex seine Pforten. Das Kolleg bildet seit dem Jahr 2000 liberale Rabbinerinnen und Rabbiner aus, später ergänzt durch eine Kantorenschule und ein Seminar für die konservative jüdische Ausrichtung. Dazu ist an der Universität Potsdam die jüdische Theologie für den akademischen Abschluss verankert. Ihr Präsident Oliver Günther ist stolz auf dieses Aushängeschild und die Idee eines jüdischen Campus auf dem Unikomplex.
Es ist eine Premiere in der deutschen Geschichte und wir sind sehr daran interessiert, auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Partnern auf jüdischer Seite dieses Studienmodell fortzuführen.
Doch die Situation ist inzwischen völlig vertrackt. Nach im Jahr 2022 öffentlich erhobenen Vorwürfen des Machtmissbrauchs trat der Gründer und Leiter des Abraham-Geiger-Kollegs, Walter Homolka, von seinen Ämtern zurück. Die Missbrauchsvorwürfe wies Homolka immer zurück, überließ aber in der Folge das von ihm als private Firma geführte Kolleg komplett der jüdischen Gemeinde zu Berlin. Für den Zentralrat der Juden in Deutschland, der aus verschiedenen Gründen mit der Berliner Gemeinde im Clinch liegt, ein Affront. Er gründete daraufhin 2024 die Nathan-Peter-Levinson-Stiftung mit eigenem Rabbiner- und Kantorenseminar, ebenfalls der Uni Potsdam angegliedert. Eine komplette Parallelstruktur für eine insgesamt sehr überschaubare Anzahl Studierender. Stiftungsvorstand und Geschäftsführer Dimitri Belkin sprach aus Anlass der Unterzeichnung davon, dass aus einem ambitionierten Aufbauprojekt nun eine stabile und wachsende Institution geworden sei. Die ist allerdings derzeit noch provisorisch in Containern untergebracht, während den Studierenden des Geiger-Kollegs das gut ausgestattete historische Gebäudeensemble mit der Ausbildungssynagoge zur Verfügung steht. Das könne nicht sein, meint Unipräsident Günther und veranlasste kürzlich die Kündigung des bestehenden Pachtvertrags mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin, dem Träger des Abraham-Geiger-Kollegs.
Das Abraham-Geiger-Kolleg ist Mieter, was wir auch respektieren, aber natürlich wollen wir, dass auch die neue Stiftung hier angemessen untergebracht ist, insbesondere auch in diesem Gebäudekomplex. Das geht natürlich nicht ohne eine Kündigung des existierenden Vertragswerks.
Vom Vorgehen der Universität zeigt sich der rabbinische Leiter des Abraham-Geiger-Kollegs, Andreas Nachama, enttäuscht.
Man hätte sich schon vorgestellt, dass man würdiger miteinander umgeht. Das wirft auch einen Schatten auf diesen jüdischen Campus und auf diese ganze Situation. Aber gut, so ist es halt. Wir können es nicht ändern.
Es spricht einiges dafür, dass die Levinson-Stiftung künftig in die historischen Gebäude mit der vor 5 Jahren eröffneten Campus-Synagoge einziehen und das Abraham-Geiger-Kolleg wieder zurück nach Berlin gehen wird. Denn dass beide An-Institute nach all den Verwerfungen der letzten Jahre harmonisch unter einem Dach arbeiten werden, ist schwer vorstellbar. Andreas Nachama sieht das nicht unbedingt als Nachteil. Schließlich findet der hauptsächliche Teil der praktischen Ausbildung für die Studierenden ohnehin in Berlin statt. Dort gäbe es eine gute Infrastruktur für die liberale jüdische Strömung.